Bäm, was war das für eine Knackwatschen, die unser Energieministerin jetzt von der SPD bekommen hat. Denn gerade, wo alles sich so langsam gewendet hat und du dir denkst, dümmer wird's nicht mehr, dann kommt irgendwo ein SPD-Minister daher. Und zwar unser Umweltminister vom Umweltzerstörungsamt, muss man mittlerweile fast sagen, denn der will jetzt 2000 Windräder dorthin bauen, wo sie vollkommen unrentabel sind, und zwar in Schwachwindgebiete. Keiner weiß warum, aber er will das so. Und Leute, ich habe mir diese 296 Seiten Klimaschutzprogramm wirklich angetan. Elektrotechnik, Physik, egal. Hauptsache Windräder, Hauptsache die Lobby. Also bauen wir Windanlagen, die wir von Haus aus wissen, die regeln wir die meiste Zeit ab. Wir brauchen Wind und Solar. Wir brauchen Wind und Solar. Wir brauchen Wind und Solar. Leute, ich gehe jetzt kotzen. Ich wollte gestern ein Video machen, aber ich konnte es nicht mehr. Denn wenn du dieses Ding in die Hand nimmst, da trieft es direkt unten mit Giftgrün, so richtig Giftgrün trieft es da raus. Also selbst ein Habeck hätte es wahrscheinlich nicht so geschrieben. Keinerlei Berechnung drin, gar nichts. Pure grüne Ideologie. Und selbst die CO2-Ersparnis, Leute, von dem, dass wir 8 Milliarden ausgeben wollen, was ja gar nicht reicht, weil er will ja die 8 Milliarden auf 4 Jahre ausgeben, aber Windräder laufen ja 20 Jahre, das heißt, wir müssten, der Steuerzahler muss die 20 Jahre lang fördern, und zwar gar nicht mal schlecht, bei uns ja unten mit 5 Millionen Euro pro Windrad, wenn das alles so kommt, wie er sich das vorstellt. Es ist unglaublich, und das Brutale ist sogar dabei, dass er den Redispatch-Vorbehalt, den die Ministerin jetzt neu gemacht hat, dass sie einfach gesagt hat, der Netzbetreiber kann sagen, okay Leute, in diesem Gebiet haben wir zum Beispiel genug Windräder. Unser Netz kann nicht mehr Windräder ab, also haben wir 10 Jahre Zeit, hier zu stoppen. Also immer wenn über 3% der Jahresproduktion von Wind und Solar ausgeschaltet wird, dann kann ich das erklären als Netzbetreiber, wenn ich das will. Und dann werden halt die nur noch dahin gebaut, wo sie auch was bringen. Weil dort bringen sie nichts mehr, weil wenn die dort hinkommen, werden die einfach abgeschaltet. So wie in Bayern, letztes Jahr 1,8 Millionen Mal Solar einfach abgeschaltet. Es bringt also nichts mehr. Und dazu sagt dann der Umweltminister Carsten Schneider einfach Folgendes.
Und eine weitere Nachfrage noch. Im BMWE gibt es ja Pläne für einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt, was den Ausbau regional ja durchaus einschränken könnte, also Engpassgebiete bei Netzen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, wenn diese Pläne umgesetzt werden, dass diese 12 GW tatsächlich auch ans Netz kommen bis 2030?
Ja, weil diese Pläne kein Konsens in der Bundesregierung sind.
Also was Reiche macht, ist kein Konsens in der Bundesregierung. Das gefällt nämlich der SPD nicht. Unglaublich. Es ist unglaublich. Diese Mini-Partei, die sich aufspielt, als wären sie noch so groß wie früher. Unglaublich.
Nicht mal in der Ressortabstimmung zu diesen Fragen, sondern gibt auch noch nicht mal eine gebilligte Ministervorlage, soweit ich das weiß.
Allein der Blick, da merkst du, das ist mir scheißegal, was die andere sagt. Die Windlobby hat gesagt, wir machen das so, also machen wir das so, weil hier werden Milliarden verdient. Und ich möchte nicht wissen, wie tief das da jeder Politiker mit drinsteckt. Ich will es gar nicht wissen.
Dementsprechend finden Sie bei den 12 GW einen regional ausgewogenen Zubau. Das wird sich dann aber nicht durch Redispatch, sondern durch höhere Vergütung in windschwachen Gebieten. Das attraktiver, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg auch zu machen.
Also wir bauen Windräder dorthin, wo sie nichts bringen. Leute, da muss man sich doch einfach nur noch an den Kopf klacken. Hier habe ich zum Beispiel mal von Inventus, die hätte bei uns gebaut werden sollen, das ist extra für Schwachwindgebiete, eine Anlage. Und in der Anlage, wenn wir uns hier einfach mal dieses Faktenblatt anschauen, das erste, was wir hier schon mal lesen, 106,9 Dezibel Lautstärke, das ist die Lautstärke einer Kettensäge, weil uns immer gesagt hat, die haben so leise, die Dinger. Ja, von wegen, gar nicht. Und dann schauen wir uns hier dieses Diagramm an. Und dieses Diagramm ist unglaublich. Hast du einen wirklichen Top-Standort, hast du über den Jahresdurchschnitt 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, diese Anlage wäre in der Lage, 30 Gigawattstunden pro Jahr an Strom zu produzieren. Hast du nur 6 Meter Windgeschwindigkeit,
ist es nur knapp über 18. Das heißt, ihr fallen schon mal 40% Ertrag weg. Und wisst ihr was, Leute? Bei uns werden die gebaut mit 5,25 Meter. Da haben wir irgendwo hier unten mit 9 bis 10. Das heißt, die bringt ein Drittel. Ein Drittel von dem, was sie im Norden bringt. Wie hirnverbrannt muss jemand sein, hier Windräder aufzustellen? Da muss man an jedem klaren Menschenverstand zweifeln. Der hier, wenn sogar, seht ihr es hier, der Hersteller sagt, naja, unter 6 Meter braucht es gar nicht mehr aufbauen, da rechnen sich die nicht mehr. Und wir machen es trotzdem. Und er ist genau das, was er will. Und es ist genau das, was Reich eben nicht mehr wollte. Der hat gesagt, wir kürzen diese Förderung. Denn das geht eben nur, weil die bei uns 55% mehr bekommen als das Windrad im Norden. Sonst würden sie sich gar nicht mehr rechnen. Unfassbar. Bei Montel steht's dann auch so schön drin, das hat er nämlich dann auch noch gesagt. Die Vorschläge von Reiche, den Netzbetreiber für bis zu 10 Jahre zu erlauben, Netzengpassgebiete auszuweisen, wenn im entsprechenden Gebiet mehr als 3% der möglichen Strommenge im Vorjahr wegen Netzengpässen abgeregelt werden musste, was also in Bayern ganz viel der Fall ist, würde dazu führen, dass die Banken das nicht finanzieren, sagte Schneider. Ist klar, dann finanziert natürlich keine Bank mehr, wenn es keine Förderung gibt, weil dann rechnen sie die Dinger schlichtweg nicht an. Das heißt, die Investition findet nicht statt oder viel zu teuer und deswegen für mich kein Zukunftsmodell. Interessiert mich nicht. Elektrotechnik, Physik, egal. Hauptsache Windräder, Hauptsache die Lobby gestärkt. Es ist so unglaublich, Leute. Das ist die Position des Umweltministeriums und der SPD-Fraktion. Boom! Der nächste Streit vorprogrammiert. So Leute, jetzt schauen wir aber in dieses ominöse Programm rein. Wir springen gleich mal auf Ausbau von Wind auf See außerhalb der deutschen Wirtschaftszone durch Kooperationsprojekte. Zusätzliche Windparkleistung von 22,7 Gigawatt. Wir regeln also jetzt schon sehr regelmäßig diese 8 Gigawatt ab, die wir jetzt haben. Und dann wollen wir auf 30 aufbauen. Richtig toll. Allerdings, sie wollen auch hier neue Interkonnektoren bauen mit einer Leistung von 12 Gigawatt, die diese Leitung dann herbringen. Ja, dann haben wir es irgendwo im Norden, aber dann bringen wir es auch nicht weiter, weil dafür schlicht die Leitung empfehlen, dass man es zum Beispiel ins Süden bringt. Es ist unglaublich. Kostet zig Milliarden, hunderte Milliarden, interessiert doch keine Sau. Und dann nennt das auch noch systemdienlicher Ausbau der erneuerbaren Energie mit zusätzlicher Ausschreibung an Wind an Land. Obwohl er gerade selber erklärt hat, das interessiert mich nicht, ob das systemdienlich ist oder nicht. Das im EEG verankerte Ziel für Wind an Land in 2030 von 115 Gigawatt installierte Leistung soll erreicht werden. Egal wie, die Windlobby will bedient werden. Vielleicht zahlen die gut, wir wissen es nicht. Mit der EEG-Novelle die Ausbaukorridore für Wind an Land fortgeschrieben, das Referenzertragsmodell weiterentwickelt. Also es gibt da noch mehr Geld für die Gebiete, wo es sich quasi nicht rentiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ich baue eine Firma, wo ich vorher weiß, die geht eigentlich pleite. Und damit sie es nicht dort, weiß ich von vorher, ich muss die nächsten 20 Jahre sponsern als Steuerzahler. Ein wirtschaftliches Harakiri. Und der Ziel war regional ausgewogener. Einfach, es geht einfach überall 2%, Ende der Diskussion, ob das funktioniert, ob das rentiert, ob das irgendwas, es interessiert nicht. Und dann Netz- und Systemdinglicher ausgestalten. Ah. Ich muss mich gerade schon wieder zusammenreißen, sorry Leute. Aber wenn ich so eine Bullshit lese, so völliger Schwachsinn, um einen systemdienstlichen, kosteneffizienten Zubau zu gewährleisten und Engpässen beim Netzanschluss zu adressieren, werden mit dem Netzanschlusspaket die Netzanschlussverfahren neu geregelt und eine wirksame regionale Steuerung implementiert. Tja, was bedeutet das? Noch mehr Abregelungen. Also bauen wir Windanlagen, die wir von Haus aus wissen, die regeln wir die meiste Zeit ab. Also er will hier zusätzliche Menge von 12 Gigawatt ausschreiben. Was würde das denn bedeuten? Und ich zeige euch das einfach mal an einem Beispiel. Das wären jetzt Windanlagen, bis sie bei uns vor 2 Jahren gebaut werden sollten, die wir verhindert haben. Wenn die jetzt gebaut werden würden, wir haben hier 5,45 Meter Windgeschwindigkeit, diese Anlage, die ich vorher gesagt habe, die im Norden 30.000 Megawattstunden produziert, würde bei uns eher 11.000 produzieren. Jetzt habe ich ja letztes Mal erklärt, bei Negativpreisen gibt's nichts mehr, also gehen 7,64% aktueller Stand letztes Jahr weg. Das heißt, die bringen 200.000 Megawattstunden Ertrag. Aktuell, letzte Ausschreibung war 6,06, aber in Bayern kriegst du 55% mehr, das heißt 9,39 Cent kriegen die. 8,9 Cent war letztes Jahr der Großhandelspreis. Ob der so bleibt oder ob der vielleicht mal wieder runtergeht, wissen wir ja nicht. und der Steuerzahler zahlt immer die Differenz. Und so wäre es halt quasi nach aktuellem Stand so, dass der Steuerzahler für 20 Jahre 1 Million ungefähr drauflegen muss. Und er will jetzt quasi durch das, dass er jetzt einfach wieder mehr ausschreibt, kommen auch die teureren Kraftwerke zu Werk und er will halt wieder auf die 7,35 Cent. Dann gäbe es in Bayern wieder 11,39 und jedes Windrad wird mit 5 Millionen Euro Steuern nach dieser Berechnung, nach den Zahlen vom letzten Jahr, für die nächsten 20 Jahre gefördert. Bei 2000 sind es 10 Milliarden Euro, die den Steuerzahler das einfach mehr kostet. Obwohl es rein elektrotechnisch keinen Sinn macht. Weil die Anlagen ja eh zum Großteil wieder abgeriegelt werden. Unglaublich, aber Umweltministerium. Das Referenzertragsmodell wird zu einer regional ausgewogenen Verteilung, insbesondere auch für Windenergie im Süden, beitragen. Also Leute, es wird nicht bei den 55% Aufschlag bleiben, sondern der wird mehr, dass du im Süden das gleiche verdienst wie mit einem Windrad im Norden. Also wahrscheinlich muss das dann Faktor 2 werden, also 100% Aufschlag mehr. Das heißt, dann wäre es natürlich folgendermaßen, dass wir, wenn ich jetzt zum Beispiel Faktor 2 nehme, dann zahlen wir halt 11,7 Millionen für jedes Windrad, das in Bayern gebaut wird. Das ist das, was er will. Und dafür hat er dann ein paar Milliarden auf Zeiten gelegt für 4 Jahre, aber so ein Windrad kriegt halt über 20 Jahre eine höhere Förderung. Also wie will er das machen? Die Ausschreibmenge werden so verteilt, dass diese zusätzlichen Anlagen rechtzeitig 2030 am Netz sind. Und das bringt dann eine Minderung gegenüber dem Projektionsbericht zu 25 von 6,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro ja. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, naja, wir schauen uns mal, 2018 haben die AKWs 71 Millionen Megawattstunden produziert oder 71,8 Terawattstunden ist einfacher. 2022 waren ja 3 abgeschaltet, waren es nur noch 32,8. Das heißt, alleine hier haben wir einen mehr CO2-Ausstoß gehabt von 38,5 Millionen Tonnen. Und hier mit diesen Windrädern sparen wir lächerliche 6,5 Millionen Tonnen ein. Geh sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben ja dann nochmal die anderen abgeschaltet, die letzten. Das heißt, aktuell haben wir um 70,1 Millionen, also fast 71 Millionen Tonnen mehr CO2-Ausstoß, weil wir die letzten 6 AKW, die wir ja reaktivieren könnten, abgeschalten haben. Die Ersparnis von dieser Zusatz sind 6,5 Millionen Tonnen. 71 minus 6,5 wieder dazu. Tolle Rechnung, tolle Rechnung. So, Leute, dann steht natürlich auch das Wort Flexibilität drin. Da kriege ich schon Hals, wenn ich dieses Wort von einem Grünen überhaupt noch höre. Da bin ich ganz ehrlich, weil uns die alle nicht sagen, die sagen, ja, dann darfst du halt deine Waschmaschine nicht um 8 Uhr der Früh waschen oder um 5 Uhr auf Nacht, wenn du heimkommst, sondern um 12 Uhr Mittag. Ja, da bin ich aber gar nicht daheim, weil ich muss ja mein Geld verdienen, um Steuern zahlen zu können, damit wir überhaupt die Windräder finanzieren können. Schon mal drüber nachgedacht? Und wenn ich meine Waschmaschine mit einer Zeitschaltuhr versehe, ja, dann erkläre ich es mal der Versicherung, wenn da das Wasser ausläuft. Ha, ja, Freunde. So einfach ist es dann auch nicht. Nachfrageflexibilität. Leute, wir können euch abschalten. Und Digitalisierung, denn die Digitalisierung ist die grundlegende Voraussetzung für die Nutzung von Flexibilitäten. Ja, hast du keinen solchen Smart Meter, dann können wir dich ja auch gar nicht abschalten. Das ist es, was da drin steht, Freunde. Es gibt halt nur noch Strom, wenn Wind und Solar produzieren. Und ansonsten hast du halt ein Problem. Oder du wärst reduziert. Dein E-Auto lädt halt damit weniger. Deine Wärmepumpe, das haben wir ja jetzt schon, dass die reduziert werden. Was kommt als nächstes? Kriege ich vielleicht um 8 Uhr abends eine WhatsApp vom Chef, der dann sagt, na, Entschuldigung, morgen ist der Strom billig von 10 Uhr bis 2 Uhr. Dann arbeiten wir morgen statt von 8 bis 16 Uhr wie normal von 10 Uhr bis 2 Uhr. Und dann wieder von 20 Uhr bis 24 Uhr. Da ist er auch wieder billig. Genau das ist diese Nachfrageflexibilität, von der sie uns so schön berichten. Leute, es geht hier um 20 Gigawatt, teilweise im Jahr 2030. Alle Haushalte miteinander verbrauchen 18,5 Gigawatt. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, um welche Mengen von Nachfrageflexibilität es sich da handeln muss. Und dann geht es zum Beispiel auch wirtschaftliche Anreize für Netzbetreiber, welche die Energiewendetauglichkeit von Investitionen und Betrieb belohnen. Ja Leute, jetzt kommt da ein Neubau, der wird aber nicht gebaut, weil das ist ja nicht energiewendetauglich, sondern da kommt vielleicht ein Windrad zur selben Zeit, dann lege ich die Leitung erstmal zum Windrad, weil da kriege ich mehr Kohle als Netzbetreiber. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Also klar, zum Haus, das ist ja nicht energiewendetauglich. Energiewendetauglichkeit. Alleine dieses Wort, unglaublich. Also Leute, ich rutsche gerade aus von diesem ganzen grünen, rausgetrieften da aus diesem Ding. Es ist unglaublich. Bestehende Markthemmnisse, Flexibilitätsbarrieren durch die Anpassung von Netzentgelten zur Anreizung systemdingliches Verhalten flexibler Verbrauchseinrichtungen. Also das heißt in Zukunft einfach, es wäre nicht nur der Strompreis teurer, sondern auch die Netzentgelte. Also wenn du dann um 7 Uhr abends halt kochst, wo wir leider zu wenig Strom haben normalerweise, ja, dann musst du nicht nur den teureren Strom in Zukunft bezahlen. Also das steht das Nächste, verstärkte Nutzung dynamischer Tarife und marktnahe Preissignale für Verbraucher fordern die Flexibilisierung des Stromverbrauchs. Also, sondern du musst auch noch höhere Netzentgelte zahlen. Also kostet dich dann hier vielleicht die Kilowattstunde, keine Ahnung, 50, 60 Cent. Und wenn du aber um 4 Uhr nachmittags schon Abendessen kochst, dann kostet es dich halt vielleicht nur 20 Cent. Das ist der perfide Plan. Das Blöde ist für die Leute, die untertags gar nicht da sind. Die dort arbeiten müssen, damit wir überhaupt die Politiker bezahlen können. Das vergessen die immer gern. Sie wollen auch jetzt für die E-Autos das abschaffen, dass die quasi Netzentgelte zahlen und Umlagen auf den zwischen gespeicherten Strom, also für das bidirektionale Laden. Das soll jetzt immer mehr kommen. Ist okay, Freunde, es wird aber das Ganze nicht rausreißen. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ladevorgänge gezielt in Zeiten überschüssiger Wind- und Solarstromerzeugung verschoben werden. Und da stelle ich mir vor, ich habe jetzt hier so ein E-Auto und es geht aber, es ist gerade Dunkelflaute 3 Tage. Wird dann mein Auto erst wieder aufgeladen in 4 Tagen und ich muss zu Fuß in die Arbeit gehen? Oder wie ist das gemeint? So steht's nämlich hier drinnen. Dann kommen wir zu den ökonomischen und ökologischen Auswirkungen der Klimaschutzmaßnahmen. Während Geschäftsmodelle, die vorwiegend auf fossilen Energien beruhen, schrittweise verschwinden. Also ich meine, es ist ja nicht nur Benzin und Diesel, Freunde. Es wird doch so viel aus diesen ganzen Sachen gemacht. Baumaterialien und, das soll alles verschwinden, weil es eher nur so einfällt. Ob das technisch möglich ist, das interessiert sich, es ist ja keine Berechnung mit drin. Dann natürlich die Bepreisung von CO2, die werden natürlich noch höher werden, logischerweise. Hierzu gehört ein effektiver Schutz vor Verlagerungen von Firmen ins Ausland. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, Freunde. Aber genau das machen wir jetzt. Es wird wahrscheinlich den Firmen noch mehr Wegzugsteuer verlangt werden, wenn die ins Ausland gehen, weil die halt einfach sagen, das ist für mich uninteressant, in dieses Land noch zu investieren. Es ist einfach mal so. Also, sorgen wir dafür, dass die nicht mehr weg können. Es ist unglaublich. Also, man merkt, es ist grün durch grün, nicht durchdacht, nichts. Aber zumindest, es ist ja Umweltministerium, das haben sie sogar erkannt. Der Ausbau von PV und Windenergie oder Anbaubiomasse haben Auswirkungen auf die Nutzung von Landflächen. Das betrifft auch den Naturschutz, etwa im Blick auf Windenergie, Vögel, Fledermäuse oder bei Biomasse-Nutzung Artenvielfalt und Insekten. Letzteres kann auch das Erreichen der Klimaziele beeinträchtigen, Freunde. Es geht nicht dem Umweltministerium, ob die Arten, ob die Vögel wegsterben. Nein! Hier steht's. Es könnten die CO2-Ziele dadurch verfehlt werden. Da muss ich mich direkt zusammenreißen, dass ich nicht sage, was ich jetzt sagen will. Klimaschutzmaßnahmen, somit die Vermeidung von Klimarisiken und Folgeschäden, tragen auch unmittelbar in essentieller Weise zum Schutz von Natur und Umwelt bei. Also ich zerstöre den Wald, um ihn zu schützen. Freunde, das ist das dümmste Argument, das ich je in meinem Leben gehört habe, liebe Grüne. Und wer das bringt, der zeigt einfach, dass er null Ahnung hat, sondern dass er nur diesen Korridor schaut. Wir brauchen Wind und Solar. Wir brauchen Wind und Solar. Wir brauchen Wind und Solar. Da kannst du es dir nicht mehr. Nein. Ökologische Wechselwirkung neuer Klimaschutzmaßnahmen lassen sich offenbar nicht unmittelbar ex ante quantitativ abschätzen, sondern erfordern eine sorgfältige Ex-Post-Avisierung, nachdem die Maßnahme gestartet ist. Das ist das Geiste. Also wir wissen nicht, ob das, wenn wir es jetzt so machen, ob das gut ist oder nicht. Wir werden es dann danach sehen. Das ist ungefähr so, wie Uschi vor kurzem gesagt hat, der Atomausstieg, das war aber schwerer, ein ganz schwerer Fehler. Also wenn wir dann jetzt zum Beispiel diese Offshore-Windparks bauen, das kann ab Mitte der 2030er dazu beitragen, den Großhandelsstrompreis tendenziell zu senken. Und es könnte vielleicht eventuell und erst ab 2035. Bis dahin haben wir keine Industrie mehr, wenn wir so weitermachen. Und das würde dann zur besseren Wettbewerbsfähigkeit, also in 10 Jahren dann beitragen. Ebenso kann die Versorgungssicherheit verbessert werden. Ja, wie denn, Freunde? Wie denn? Mehr Windräder ist mehr Gefahr. Siehe Spanien Blackout. Habe ich schon mehrere Videos dazu gemacht. Also ihr seht, es ist einfach nur grün. Irgendwas hingeschrieben. Keine Berechnung, keine, es ist so, sondern wir sagen halt, es ist so und damit ist es so. So sind die Grünen. Und wer was anderes sagt, der muss einen Gegenbeweis bringen. Und mit Blick auf ökologische Wirkung ist der Offshore-Ausbau mit dem Naturschutz vor Ort abzuwägen. Ja, zumindest das steht drin. Also ganz kleine Hoffnungsschimmer haben ja drin, aber es sind halt mini. Und jetzt kommt auch wieder so ein Satz und da merkst du es einmal, im Zuge der Transformation bis 2045 mit enormen Investitionsbedarf in Modernisierung, Ausbau Stromverteilernetze sowie die Transformation, Erweiterung der netzgebundenen Wärmeversorgung. Unter Berücksichtigung von Innenfinanzierung, Förderzuschüssen verbleiben laut Studie das 218 Milliarden Fremdkosten. Also wir haben nur bis 2030 eigentlich 400 Milliarden im großen Stromnetz, 160 Milliarden im Verteilernetz vor Ort. Das sind schon mal über 500, dann kommen noch die ganzen anderen Sachen wie Gaskraftwerke alles dazu und sie reden nur von 218 Milliarden, die sie benötigen werden, plus 42 Milliarden Eigenkapital. Das sind Zahlen, die sind uralt, die interessieren keine Sau mehr. Aber so wird alles schön gerechnet. Es ist unglaublich. Und dann, Leute, ist dort auch etwas drin gestanden von diesem Klima- und Transformationsfonds. Der hat im Jahr 2025 waren es 21,4 Milliarden Euro eingenommen und diese fließen vollständig wieder an die Unternehmen bzw. Haushalte zurück. Also wenn wir jetzt nur mal die Haushalte nehmen, dann wäre das für jeden 250 Euro. Habt ihr die bekommen? Habe ich nur vergessen, die abzuholen? Nein, wir haben die noch gar nicht ausgezahlt bekommen. Die nächste gnadenlose Lüge, die da drin steht. Denn so war es geplant, das, was reinkommt, wird wieder ausgezahlt. Aber das haben wir halt leider vergessen, uns auszuzahlen. Es war ja nicht möglich oder irgend so ein Blödsinn kam damals. Und dann hat man schon irgendwann mal vergessen und heute denkt keiner mehr dran. Und selbst wenn ich mir die Zusammenfassung anschaue, dann schaut's mal her, im Jahr 2030 reden wir hier von 26 Millionen Tonnen CO2. Und hier nochmal, 6 AKW haben 70,1 Millionen CO2-Tonnen Ersparnis. Seit ihr merkt, dieses ganze Pamphlet hier, das trieft nur von grüner Propaganda, keine einzige Berechnung. Sie haben es ja den Experten nicht einmal richtig vorgelegt. Der Grund, das von Carsten Schneider geführte Umweltministerium hat den fast 300 Seiten starken Plan zur Dekarbonisierung Deutschlands in 4 zusammenhanglosen Häppchen und insgesamt viel zu spät übermittelt. Doch selbst das, was dem Professorengremium vorliegt, noch überprüfen konnte, überzeugt die Spitzenökonomen überhaupt nicht. Die Wirksamkeit der rund 90 geplanten Einzelmaßnahmen der Bundesregierung lasse sich nicht überprüfen. Es ist auch kein Gesamtkonzept zu erkennen. Zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Maßnahme fehlt jede Angabe. Zu den sozialen Auswirkungen schweigt sich das Ministerium aus, kritisierten die Experten. Wichtige politische Entscheidungen zum Heizungsgesetz seien gar nicht enthalten. Leute, es ist einfach nur grünes Blabla. Ah, die Welt ist schön, alles wird gut. Und ihr werdet es dann schon merken, in 10 Jahren haben wir halt dann einfach keine Industrienation mehr. So einfach ist es. Und wir haben das CO2-Problem gelöst. Yeah! Leute, ich gehe jetzt kotzen. Pfiat euch.